In Vorlesung 17 beginnen wir nochmal mit dem Satz 17.1 auf Seite 238. Wir haben den schon zur Kenntnis genommen, aber wir gucken nochmal drauf. Da geht es um die Berechnung der Kurvenlänge für den Fall einer differenzierbaren Kurve. Gamma heißt die, definiert auf dem Intervall AB mit Werten in Rn. Den Rn haben wir mit irgendeiner Norm Doppelstrich versehen. Und die Aussage des Satzes, die Länge von Gamma gebildet bezüglich der gewählten Norm, das ist das Integral von a bis b. Man berechnet die Länge der Tangentenvektoren, Gamma-Strich t, und integriert diese bezüglich t auf. Nochmal die Warnung oder der Hinweis, die letzte Zeile. Die Formel zeigt, die Länge der Kurve ist natürlich sehr stark davon abhängig, welche Norm man auf dem Rn gewählt hat. Die Idee ist angedeutet auf Seite 239, die Idee zum Zugang des Beweises. Wir müssen Integrale ausrechnen und das machen wir, indem wir Teilpunkte einführen, die Punkte ti, a plus i durch m mal Intervalllänge b minus a, beginnend mit i gleich 0. Der letzte Wert i gleich m, das heißt, wir starten mit t0 in a und enden mit tm im Punkt b, wie wir das auch immer gemacht haben. Und die Punkte t0 bis tm, die bilden die Zerlegung zm, m irgendeine natürliche Zahl, die nachher immer größer wird. Die Schrittweite der Zerlegung, wir haben eine gleichmäßige Einteilung in die Schrittweite b minus a durch m. So, dann berechnen wir die Länge der entsprechenden Streckenzüge in der Mitte von Seite 239 LZM. ZM der entsprechende Streckenzug, der zu den Punkten Gamma TI gehört. Per Definition ist das die Summe von 1 bis M Gamma TI minus Gamma TI minus 1 Länge. Und was wir machen, wir dividieren durch die Schrittweite H. Ziehen die Schrittweite 1 durch h in die Norm rein und multiplizieren außen noch mit dem Faktor h. Warum tun wir das? Ja, was steht jetzt im Normsymbol? Da steht der Differenzenquotient von Gamma TI minus 1 plus h minus Gamma TI minus 1 dividiert durch h mal, und für h schreiben wir TI minus 1. Und wie wir das in der Integralrechnung gesehen haben, wenn wir m gegen unendlich gehen lassen, die Summe wird zum Integral. Der Differenzenquotient von Gamma an der entsprechenden Stelle ti minus 1 wird zur Ableitung von Gamma an der Stelle t und der Faktor ti minus 1, das ist das übliche dt. Oben steht Details im Skript, da wird nochmal genauer argumentiert und ich denke, unter Rückgriff auf die Begriffe, die wir in der Integralrechnung geprägt haben, ist die Beweisidee damit eigentlich vermittelt. Man geht in der Definition der Länge der Streckenzüge einfach zu immer feineren Teilpunktwahlen über und lässt dann die Anzahl der Teilpunkte gegen unendlich laufen. Ja, mit der Formel aus dem Satz können wir natürlich direkt jede Menge Beispiele erschlagen. Das passiert auf der Seite 240. Und da ist es natürlich üblich und gängige Praxis. Man rechnet in der Regel, wenn nichts anderes vereinbart wird, mit der euklidischen Länge. Beispiel 1, Gamma TE hoch IT, T zwischen 0 und 2 Pi, Einheitskreislinie. Einmal durchlaufen mit Gamma. Ja, die Länge von Gamma, Tangentenvektor ist i mal e hoch it, komplex geschrieben. Die Länge von Tangentenvektor ist 1, integriert wird von 0 bis 2 Pi, also L von Gamma ist 2 Pi. Passt also mit dem, was man von früher kennt, zusammen. Beispiel 2, Graphenkurven, nämlich Gamma, definiert auf AB, Wert in R2, ist erklärt als Gamma T, T, f von T mit einer C1-Funktion f, definiert auf dem Intervall AB und Werten in R. L von Gamma, Integral von Gamma Strich Länge. Gamma Strich ist 1, f Strich von t und die Länge dieses Vektors, wir arbeiten mit der euklidischen Norm, ist die Wurzel aus 1 plus f Strich von t Quadrat. Das wird integriert von a bis b. Gucken wir uns im Beispiel 3 noch die Schraubenlinie an. Gamma jetzt definiert auf dem Intervall AB mit Werten in R3. Parametrisierung steht nochmal da, die Drehbewegungen der Ebene, R Cosinus t, R Sinus t und dann die lineare Bewegung in Richtung der Z-Achse, c mal t, der positive Radius R und c eine Konstante ungleich 0. Entweder läuft man in Richtung des dritten Einheitsvektors oder in die entgegengesetzte Richtung, je nach Vorzeichen von c. Tangentenvektor ausrechnen. Tangentenvektor ist minus r Sinus t, r Cosinus t und die Konstante c als dritte Komponente. Die Länge davon ist konstant, nämlich Wurzel aus r Quadrat plus c Quadrat. Zu integrieren von a bis b. Endergebnis, Länge der Schraubenlinie, wenn man sich auf das Intervall AB beschränkt, ist Intervalllänge b minus a mal Wurzel r Quadrat plus c Quadrat. Jetzt haben wir die Bogenlänge eingeführt, die Kurvenlänge. Und was wir machen wollen, wir wollen den Begriff der Kurvenlänge mit dem Begriff reguläre Kurve zusammenbringen, um eine sogenannte Standardparametrisierung einzuführen. Nämlich, es stellt sich heraus, dass man reguläre Kurven nach der Bogenlänge umparametrisieren kann. Was damit gemeint ist, steht auf der Seite 241. Wir starten von einer allgemeinen Kurve, Gamma, definiert wie immer auf dem Intervall AB. Sie soll im Rn verlaufen. Sie soll einmal stetig differenzierbar sein und zudem regulär, also Gamma Strich überall ungleich 0. Jetzt können wir wieder irgendeine Norm wählen. Das spielt keine Rolle für die Begriffsbildung. Die ist also unabhängig davon, welche Norm man auf dem Rn wählt. Was man macht, man definiert die Bogenlängenfunktion Sigma, eine Funktion auf dem Intervall AB mit reellen Werten. Und Sigma zum Zeitpunkt t ist das Integral untere Grenze a, obere Grenze t. Und wer wird integriert? Die Länge des Tangentenvektors Gamma Strich, ausgewertet in u, du und u rangiert zwischen a und t. Die Länge des Tangentenvektors ist überall ungleich 0. Das heißt, die Funktion, die integriert wird, ist überall streng positiv. Und das bedeutet, Hauptsatz, die Ableitung von Sigma ist überall positiv. Anders formuliert, Sigma ist streng wachsend. Und das heißt, ja, was tut Sigma? Sigma bildet das Intervall AB in streng wachsender Weise ab. Auf welches Intervall? Steht in der vorletzten Zeile. Der Wert Gamma B, Sigma B ist natürlich die Kurvenlänge. Das heißt, das Bild des Intervalls AB unter der Abbildung Sigma ist das Intervall von 0 bis L. Wobei L die Länge eben unserer Kurve Gamma ist, gemessen bezüglich der Norm Doppelstrich, die man auf Rn gewählt hat. Aufgrund des Wohlverhaltens von Sigma, Sigma bildet das Intervall AB bijektiv ab auf das Intervall 0L, können wir unsere Kurve Gamma umparametrisieren. Das heißt, auf Seite 242 oben definieren wir eine neue Kurve Beta, die lebt jetzt auf dem Intervall 0L, L die Länge von Gamma. Werte hat Beta in Rn natürlich und Beta von S ist Gamma an der Stelle Sigma hoch minus 1 S. Und diese neue Kurve heißt die Umparametrisierung von Gamma nach der Bogenlänge. Optisch unterscheiden sich die beiden Kurven nicht. Das ist in der Mitte der Seite vermerkt. Das soll heißen, die Kurven Gamma und Beta haben dieselbe Spur. Nur die Kurve Beta ist formal eine andere Abbildung, weil sie eben einen anderen Definitionsbereich hat. Nicht mehr AB, sondern das neue Intervall ist das Intervall 0L. Und warum macht man das? Der Grund steht unten auf der Seite 242. Man wechselt von der Kurve Gamma zur Kurve Beta, weil, so wie das gemacht ist, hat die neue Kurve Beta überall Länge des Tangentenvektors 1. Also es ist durchgehend Beta-S Länge identisch 1 für alle s aus 0L. Ja, woran liegt das? Die beiden letzten Zahlen rechnen Sie die Ableitung von Beta aus, Beta-S, ist je nach der S der Verkettung. Sie benutzen die Kettenregel und das Ergebnis Beta-S ist Gamma-Strich an der Stelle Sigma hoch minus 1s dividiert durch die Länge von Gamma-Strich an derselben Stelle. Mit anderen Worten, die Länge von Beta-S ist konstant identisch 1. Was man also macht, man verändert die Kurve Beta in nicht allzu starker Weise. Die Spur bleibt gleich. Man hat eine Kontrolle über ja, die Umparametrisierung. Man hat ja eine explizite Formel. Aber jetzt den Vorteil, dass man durchgehend Einheitsvektoren hat als Tangentenvektoren an die neue Kurve. Und das ist eine Standardannahme, wenn man sich mit dem nächsten Punkt beschäftigen will, auf der Seite 243. Das ist ein kleiner Einstieg in ja, Differentialgeometrie wäre übertrieben, aber in die Geometrie regulärer Raumkurven. Was bedeutet reguläre Raumkurve? Das ist die Vereinbarung, die wir ab jetzt treffen. Gamma ist hier eine Abbildung vom Intervall AB, Standardintervall, in den R3. Wir sind jetzt ganz konkret im R3. Es sei eine reguläre Kurve, Tangentenvektor überall ungleich 0. Und für die folgenden Rechnungen nehmen wir an, dass wir mindestens zweite Ableitungen von Gamma ausrechnen können. Und wir wählen auf dem R3 die euklidische Metrik, die Standardmetrik. Nach dem Vorspann nehmen wir weiterhin an, ohne Einschränkung, dass Gamma bereits nach der Bogenlänge parametrisiert ist. Das bedeutet, unser Intervall AB ist jetzt das Intervall von 0 bis L, L die Länge von Gamma und die Zusatzinformation, die aus der Umparametrisierung folgt. Unser Tangentenvektor Gamma Strich ist überall ein Einheitsvektor. Das sind also die Voraussetzungen, die ab jetzt gültig sein sollen. Ein geometrischer Begriff. Der erste geometrische Begriff oder der zweite, der erste ist sozusagen der Begriff Tangentenvektor. Der zweite geometrische Begriff, ein bisschen komplizierter. Was bedeutet Krümmung einer Kurve? Wie kann man die Krümmung messen? Dazu noch eine klassische Schreibweise für den Tangentenvektor. Vorletzte Zeile in Rot schreibt man in der Regel T und für den Parameter aus dem Intervall 0L wählt man den Buchstaben S. Bisher war immer T unser Parameter, ab jetzt ist es anders. T bezeichnet Gamma Strich und der Parameter, der Zeitparameter aus dem Intervall 0L wird mit S bezeichnet. Also T von S, Tangentenvektor an Gamma zur Zeit S. Ja, anschaulich, auf Seite 244 oben steht eine anschauliche Vorstellung. Hoffentlich anschauliche Vorstellung. Krümmung der Kurve ist so eine Art Änderungsrate des Tangentenvektors. Die Kurve hat eine große Krümmung, wenn sich der Tangentenvektor in relativ kurzer Zeit sehr stark ändert. Dann passiert was. Eine Gerade hat keine Krümmung, da ist der Tangentenvektor immer derselbe. Mit anderen Worten, nach dieser Normierung, die wir vorgenommen haben, Umparametrisierung nach der Bogenlänge mit der neuen Symbolik, definieren wir als Krümmung die Änderungsrate des Tangentenvektors. Das ist die Funktion Kappa von S, klassische Notation in der Geometrie. Diese Funktion wird definiert als Betrag Norm des Vektors T' von S. Denn Änderungsrate von T interpretiert man als Ableitung des Tangentenvektors. Und diese Funktion Kappa ist die Krümmungsfunktion der Kurve Gamma. Und Kappa S bedeutet eben Krümmungsverhalten von Gamma zum Zeitpunkt S in 0L. Bemerkungen? Ja, kommen wir zurück zur Interpretation. Bemerkung 1. Wenn Kappa identisch 0 ist, auf einem Teilintervall, was bedeutet das? Das bedeutet, T' ist identisch 0, äquivalent zu Gamma 2' identisch 0. Gamma 2' identisch 0 heißt, Gamma ist dort eine gerade Strecke. Also, damit ist die Interpretation ein bisschen gerechtfertigt für diese Funktion Kappa S. Kappa 0 eben genau dann der Fall, wenn wir gar keine gekrümmte Kurve haben, sondern eine gerade Strecke. Beispiel 2. Wir starten von der Kurve Alpha. Die ist definiert auf dem Intervall von 0 bis 2πr. Überlegen Sie, warum die obere Grenze 2πr ist. Und t, jetzt leider Konfusion mit der Notation, t bedeutet hier Parameter, der Zeitparameter, geht über in r, r ist positiv, mal e hoch it, dividiert durch r. Erste Feststellung, diese Parametrisierung ist schon nach der Bogenlänge gemacht, weil Alpha Strich ist überall identisch, hat überall Länge 1. So, und wenn Sie den Tangentenvektor differenzieren, also Alpha 2 Strich ausrechnen, dann hat Alpha 2 Strich Betrag überall den Wert 1 durch R. Das heißt, die Krümmungsfunktion in Beispiel 2 ist konstant identisch 1 durch R. Und was bedeutet das? R ist der Radius der Kreislinie. Großer Radius, dann ist Kappa klein. 1 durch R ist ja die Krümmung. Und ja, die anschauliche Vorstellung, ein Kreis mit einem riesigen Radius, wenn Sie da laufen auf diesem Kreis, dann sehen Sie die Krümmung eigentlich nicht. Wenn der Radius klein ist, wird die Krümmung groß, dann passiert also in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel. Ja, jetzt steht unten auf der Seite 244, wegen der Nummer 1, also dem Zusammenhang Verschwinden der Krümmung und der Tatsache, dass wir keine gekrümmte Kurve haben, sondern eine gerade. Um ein bisschen voranzukommen, betrachten wir ab jetzt Kurven, die alle bisher genannten Voraussetzungen erfüllen, also nach Bogenlänge parametrisiert werden können, mindestens zweimal stetig differenzierbar sind, aber auch noch die Zusatzeigenschaft haben, dass die Krümmung überall positiv ist. Und jetzt haben wir die alte Notation wieder eingeführt, S als Parameter und S aus 0L und Kappa soll nirgendwo verschwinden, überall größer 0 sein. Auf Seite 245 wird der normalen Vektor an die Kurve definiert. Der Vektor n von S, das ist der Vektor t' von S, dividiert durch seine Länge. Oder t' von S dividiert durch Kappa von S. Und Sie sehen formal, hier braucht man die Voraussetzung Kappa S positiv. Wie kommt die Namensgebung zustande? Normalen Vektor beinhaltet zweierlei, einmal Länge 1 und zum anderen irgendwo auf senkrecht. Und da steht in der Mitte von Seite 245, dass der Vektor n überall Länge 1 hat, folgt aus der Definition. Man teilt ja t' durch die Länge von t'. Aber t ist auch senkrecht zu dem Vektor n. Das heißt, der Vektor n ist überall senkrecht zum Tangentenvektor. Gucken wir uns die Begründung an. Das ist so eine typische Rechnung in diesem Kontext. Da steht links die 0 und im ersten Gleichheitszeichen die Feststellung, das ist die Ableitung der konstanten Funktion 1. Nichts gegen einzuwenden. Dann wird es interessanter. Wir schreiben die 1 als TS, Tangentenvektor, Skalarprodukt mit sich selbst. Auch richtig, weil T Tangentenvektor Länge 1 hat. Wir haben ja nach Bogenlänge umparametrisiert. So, das Produkt, Skalarprodukt genauer gesagt, von TS mit sich selbst, leiten wir nach der Produktregel ab. Das ist 2 mal TS, Skalarprodukt mit T'S. Dann führen wir die Notation wieder ein. Das ist 2 mal Kappa S, TS Skalarprodukt mit n ist. Links steht 0, Kappa S ist überall positiv. Es folgt also, TS ist senkrecht zu ns, also das Wort normalen Vektor für ns ist gerechtfertigt. Bemerkung 2 auf der Seite 245 unten, die erste Formel, die sogenannte erste Frenésche Formel. T'S ist Kappa S mal ns. Da ist nichts zu bemerken, das ist einfach die Definition von n. Aber nochmal als Formel festgehalten, auf der linken Seite steht die Veränderung des Tangentenvektors, also T'S, und das wird auf der rechten Seite ausgedrückt über die Krümmungsfunktion multipliziert mit dem normalen Vektor. Und diese Formel, wie gesagt, erste Frenésche Formel. Jetzt geht's weiter in der Notation, Seite 246 oben, da wird der binormalen Vektor eingeführt, b von s, definitionsgemäß ts, Vektorprodukt mit ns, Kreuzprodukt. Wir sind im R3, wir haben das Kreuzprodukt von Vektoren. Auf der Seite 245, auf der vorigen Seite, in dem Bild wird angedeutet, wie b von s aussieht. Da ist der Vektor n von s in grün gezeichnet, der Tangentenvektor an die Kurve ist rot und der Vektor b von s in blau senkrecht auf den beiden Vektoren t und n und deshalb auch die Bezeichnung binormalen Vektor. Ja, was hat er für Eigenschaften? Die erste Eigenschaft, offensichtlich hat er Länge 1. Die zweite Eigenschaft, Konsequenz der Definition, er ist eben senkrecht zu beiden Vektoren, die man nimmt, um das Kreuzprodukt auszurechnen. Die zweite Bemerkung, T, N und B in dieser Reihenfolge bilden eine positiv orientierte Orthonormalbasis von R3. Und diese Basis nennt man das Frenésche Dreibein zur Kurve Gamma. Positiv orientiert heißt, wenn man die drei Vektoren als Matrix hintereinander schreibt, also T erste Spalte, N zweite Spalte und B dritte Spalte, dann hat diese 3x3 Matrix positive Determinante. Wichtig hierbei natürlich die Reihenfolge, also nur in der Reihenfolge T als erstes, N als zweites und B als dritte Spalte, ist diese Orientierung positiv. Gut, jetzt haben wir neben T als Tangentenvektor und N als normalen Vektor noch den binormalen Vektor und dann gucken wir, welche Relationen zwischen den drei Vektoren bestehen, nämlich die Frenéschen Formeln 2 und 3. Wir fangen mal damit an, die Ableitung des binormalen Vektors auszurechnen, also des Vektors B, wie er oben auf der Seite 246 in Rot aufgeschrieben ist, rot umrandet aufgeschrieben ist, B'S. Da haben wir das Vektorprodukt abzuleiten. Das ist ein Produkt und da gilt eine Produktregel, wie immer. Erster Faktor differenziert, zweiter undifferenziert plus erster Faktor unberührt, zweiter Faktor abgeleitet. Das heißt, es gilt das, was in der letzten Zeile von Seite 246 steht. Und wer das nicht glaubt, der kann das Vektorprodukt einfach in Koordinaten hinschreiben und dann die Formeln prüfen. Dass die Ableitung von B gegeben ist durch T' Kreuz N plus T Kreuz N'. Dann benutzen wir die erste Frenésche Formel. Und die erste Frenésche Formel sagt, das ist gleich Kappa mal N Kreuz N plus, am zweiten Term ändert sich nichts, plus T Kreuz N'. Ja, nach Eigenschaften des Vektorprodukts verschwindet der erste Summand. Und das Ergebnis, zweite Zeile von Seite 247, wir bekommen raus, B' ist T Kreuz N'. Die Information, die wir in der dritten Zeile gewinnen, wenn diese Gleichung stimmt, dann bedeutet das insbesondere, B' ist senkrecht zu T. Gleichzeitig ist B ein Einheitsvektor, also B-Skalarprodukt mit sich selbst, konstant identisch 1. Dann machen wir dieselbe Rechnung wie vorhin, differenzieren die 1 und sehen, b Skalarprodukt mit b' muss verschwinden. Heißt also, b' ist überall senkrecht zu b. Und damit haben wir die Information, b' ist zu den beiden Vektoren t und b senkrecht. Mit anderen Worten, da t, n und b eine Orthonormalbasisformen, gibt es nur eine Möglichkeit, das ist in Rot auf der Seite 247 unten aufgeschrieben. Der Vektor b' muss in Richtung des verbleibenden Vektors n zeigen. Das heißt, für jeden Parameterwert s zwischen 0 und l gibt es eine Zahl tau von s, sodass b's gleich tau s mal ns ist. Diese Formel ist die dritte Frenésche Formel. Die Funktion tau ist eine Funktion mit Definitionsbereich 0L, reellen Werten. Per Definition ist tau von s gerade der Skalar, der die Gleichung 3 erfüllt. Und die Rechnungen, die wir vorher gemacht haben, zeigen, es muss so einen Skalar zu jedem Zeitpunkt geben. Die Funktion tau bekommt einen Namen. Diese Funktion tau heißt die Torsion der Kurve Gamma. Wir haben also neben der Krümmung eine zweite skalare Funktion, nämlich die Torsion unserer Kurve Gamma, und die hat auch eine geometrische Interpretation. Nämlich, wenn man mal annimmt, Tau ist identisch 0, man hat eine Kurve mit dieser Eigenschaft. Wenn Tau verschwindet, die dritte Formel auf der Seite 247 unten impliziert, B' ist 0. B' 0 heißt, B ist konstant gleich einem Vektor B0 für einen Einheitsvektor. Und dann kann man zeigen, die Spur von Gamma verläuft in einer affinen Ebene, die senkrecht ist zu B0. Das heißt, Gamma ist eigentlich eine ebene Kurve. Umgekehrt, wenn man eine ebene Kurve hat, im Sinne von Gamma ist eine Raumkurve, deren Spur aber ganz in einer Ebene liegt, dann ist die Torsion identisch 0. Noch ein bisschen anderes, eine andere Redeweise oder Vorstellungsweise. Eine Kurve im R3 kann man sich so vorstellen, dass man eine ebene Kurve verbiegt und gleichzeitig die Kurve noch dann im Raum verdreht. Und das Biegen in der Ebene ist eine Art Krümmung und das räumliche Verdrehen wird durch die Torsion modelliert. Ist vielleicht nicht gerade erhellend unbedingt diese Vorstellung. Wer mehr wissen will und das noch ein bisschen deutlicher interpretiert haben möchte, der muss in Bücher über Differentialgeometrie reinschauen, in die ersten Kapitel, wo über räumliche Kurven geredet wird. Für uns ist es im Moment so, wir haben zu unserer gegebenen Kurve Gamma in natürlicher Weise zwei skalare Funktionen assoziiert, Krümmung und Torsion, die eben dann das Frenésche Dreibein, die Vektoren, die da auftauchen, zueinander in Beziehung setzen. Seite 249, wir haben bis jetzt T' diskutiert, erste Frenésche Formel, vorhin B'. Jetzt gucken wir uns noch die Ableitung des normalen Vektors an. Das ist die Diskussion von N'. Und dazu benutzen wir die Formeln. B per Definition ist T kreuz N. Und daraus folgt, b kreuz t ist gerade unser Vektor, der normalen Vektor n. Und die Darstellung benutzen wir in der dritten Zeile von Seite 249, um n' abzuleiten, um n' auszurechnen. N' ist d nach ds von bs kreuz ts, Produktregel. Dann sind wir in der vierten Zeile von Seite 249, benutzen die Formeln 1 und 3, setzen Torsion und Krümmung ein und beachten, dass ns kreuz ts gleich minus bs ist und bs kreuz ns gleich minus ts. Da muss man sich ein bisschen auskennen mit dem Vektorprodukt im R3 und wissen, wie man damit zu rechnen hat. So, und das ergibt dann die dritte Frenésche Formel, die Formel für N', die in dem Satz an zweiter Stelle steht, nämlich die Formel N' ist minus Kappa T minus Tau mal B. Und der Satz, den wir jetzt insgesamt bewiesen haben, der beinhaltet die Formeln von Frenet nochmal als Gesamtheit. Wir haben eine Kurve Gamma, die ist definiert auf dem Intervall 0L. Die Abbildung Gamma hat Werte in R3. Und wir nehmen an, wir haben Parametrisierung nach der Bogenlänge und alle Ableitungen bis zur Ordnung 2 existieren und sind stetig. Dann können wir die Krümmung ausrechnen und wir verlangen als Forderung, dass die Krümmungsfunktion überall positiv ist. Das heißt, Krümmung größer 0, Torsion ist definiert, T, N und B sind ebenfalls wohl definiert und bilden das Frenet'sche Dreibein. Und die Feststellung eingerahmt auf Seite 249, es gelten die drei Differentialgleichungen zwischen den Vektorfunktionen t, n und b. t' ist Krümmung mal n. n' ist minus Krümmung mal t, Tangentenvektor, minus Torsion mal binormalen Vektor. Und die Ableitung des binormalen Vektors ist Torsion mal normalen Vektor. Diese drei Formeln, diese drei Frenet'schen Formeln, gelten für Raumkurven unter den entsprechenden Voraussetzungen, die wir ja schon mehrfach dann festgehalten haben. Was ist das? Wir haben drei Funktionen, nämlich t, n und b, die hängen von einer reellen Veränderlichen ab. Drei Funktionen mit drei Komponenten, das heißt t, n, b ist eine Funktion auf dem Intervall mit Werten in R9. Und was da steht in dem Satz auf der Seite 249 unten, ist ein sogenanntes lineares System gewöhnlicher Differentialgleichungen, das von dieser Vektorfunktion mit neun Komponenten t, n, b erfüllt wird. Also das ist sozusagen die Aussage, die wir abgeleitet haben. Wir haben eine Kurve Gamma mit entsprechenden Eigenschaften und dann gelten diese Gleichungen. Jetzt steht auf Seite 250 das Wort Umkehrung. Was meint man damit? Was man möchte? Man möchte Kurven konstruieren. Kurven mit gewissen Eigenschaften. Beispielsweise Kurven, die in einem Punkt starten, den man vorgibt. Kurven, die eine vorgegebene Krümmung haben und vorgegebene Torsion. Und das geht, formulieren wir das erst nochmal etwas genauer. Bei der Umkehrung gibt man sich einen Startpunkt vor, Gamma 0 in R3. Also Gamma zur Zeit 0 soll der Punkt Gamma Index 0 sein. Außerdem wählt man eine positiv orientierte Orthonormalbasis T Index N0, N Index N0, B Index N0 von R3 aus und hat die Vorstellung, das Frenet'sche Dreibein zur Zeit 0 soll genau diese vorgegebene positiv orientierte Orthonormalbasis sein. Eine weitere Vorgabe ist eine Funktion Kappa Schlange, nenne ich die mal, definiert auf dem Intervall 0L, L eine positive Zahl, mit Werten in 0 unendlich, also strikt positiv, und eine Funktion Tau Schlange, definiert ebenfalls auf dem Intervall 0L mit Werten in R. Wir wollen konstruieren eine Funktion, eine Kurve Gamma, das ist sozusagen die Aufgabenstellung, die nach der Bogenlänge parametrisiert ist, die den Startpunkt Gamma Index 0 hat, zurzeit 0, die zurzeit 0 dieses positiv orientierte vorgegebene Orthonormalbasis als Frenet'sches Dreibein hat, deren Krümmung die Funktion Kappa-Schlange ist, und deren Torsion die Funktion Tauschlange ist. Und die Aussage ist, das ist in eindeutiger Weise möglich. Um das zu beweisen, muss man ja einen tiefen Satz, vielleicht etwas übertrieben, aber doch einen zentralen Satz, relativieren wir das etwas, einen zentralen Satz aus der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen kennen und den in dem Spezialfall, der hier vorliegt, zur Anwendung bringen. Und das motiviert einen Sprung in den Paragraph 22. Das heißt, wir springen jetzt sozusagen ein ganzes Stück weiter und schieben diesen Paragraph 22 ein, reden über einige Grundlagen, was gewöhnliche Differentialgleichungen betrifft, immer mit dem Hintergedanken, die Ergebnisse, die wir in den folgenden Vorlesungen erzielen, diese ja, Basisresultate über gewöhnliche Differentialgleichungen, die ergeben dann sozusagen als Korollar die Konstruktionsmöglichkeit für Raumkurven mit gewissen Vorgaben.